Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Rassismus in den Medien. Über Nachholbedarf zwischen Themen und Personalplanung.
70 Jahre ARD zwischen Stolz, Kritik und Zukunftssorgen.
Instagram und harte Themen wie Politik und Wirtschaft zwischen Reisebloggern und Influencern funktionieren.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute vom ARD-Vorsitzenden Tom Buro. Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland ist in dieser Woche 70 Jahre alt geworden. Doch zum Jubiläum ist nicht nur Feierlaune angesagt, denn die ARD steht schon länger in der Kritik. So fordern Teile der Politik eine strukturelle Verschlankung. Der Kostendruck steigt seit Jahren und auch gegen die aktuell angepeilte Erhöhung des Rundfunkbeitrags machte sich zuletzt in einigen Landesregierungen Widerstand breit. Tom Buro gibt sich zum 70. ARD-Geburtstag daher zwar zuversichtlich, appelliert aber auch an den Zusammenhalt zwischen den einzelnen Rundfunkanstalten. Er sagte, Zitat, dass das in so vielen Bereichen so gut klappt, zeigt, dass die Gründung der ARD vor 70 Jahren eine wichtige und richtige Entscheidung war. Sie bündelt unsere Stärken. Unsere Aufgabe ist, dass wir als ARD in dieser schwierigen Zeit, wo wir vieles kürzen müssen, zusammenstehen und zusammenbleiben.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Nee, gar nicht. Ja, oder eigentlich? Ja, ich habe mir helfen lassen, und zwar von jemandem, der sich richtig damit auskennt und oft schon mit der ARD beschäftigt hat, nämlich von Medienkritiker Hans Hoff, der Buros Äußerungen in seinem aktuellen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung als demonstrativen Optimismus eines Klassensprechers bezeichnet. Auch wenn einiges in der Gemeinschaft der vielen aktuell nicht stimme, habe die ARD aber durchaus keinen Grund, sich kleiner zu machen, als sie sei, sagt Hans Hoff. Und Zitat dazu: Naturgemäß fällt es der ARD schwer, mit einer Stimme zu sprechen. Dass diese Vielfalt von der Politik gerne auch mal als Unbeweglichkeit ausgelegt wird, liegt in der Natur der föderalen Sache. Man kann zudem allzu leicht Beifall erheischen, wenn man eine Breitseite gegen die ARD abfeuert. Dabei müsste sich die ARD gar nicht so dauerhaft in der Defensive einrichten, denn sie hat viele Pfunde, mit denen sich wuchern ließe. Nur fehlt ihr zu oft der Mut, dies auch offensiv und nachhaltig zu tun. Gerade hat die ARD in der Corona-Krise bewiesen, dass sie eine unabhängige Informationsadresse von erstem Rang ist, dass sie über die beteiligten Sender in den Ländern nah bei den Menschen sein kann, wenn sie sich denn bemüht und beweist, dass sie mehr ist als Tagesschau, Tatort und Sportschau.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das diverse Medienmagazin.
George Floyd, Black Lives Matter, die Debatte über Rassismus wird nicht nur in den USA geführt, sondern auch hier bei uns. Herr Pähler, lass uns doch mal auf ein paar aktuelle Schlagzeilen schauen.
Ja, können wir eine von vor 12 Stunden nehmen. Beim ZDF gefunden, ein Zitat von Friedrich Merz: Deutschland nicht mit USA vergleichbar.
Oder hier NDR.de vor 4 Stunden, VW sieht keine rassistische Absicht vom Werbevideo, ne? Hatten wir letzte Woche schon kurz erwähnt.
Gucken wir nochmal in die badischen neuesten Nachrichten. Die melden nämlich Rassismus im Alltag. Betroffene aus der Region erzählen ihre Geschichte.
Und dann gibt es auch noch diverse Artikel zur SPD-Chefin Saskia Esken und ihrer Aussage, die Polizei habe ein latentes Rassismusproblem.
Beim Blick auf diese ganzen Schlagzeilen, da wollen wir an dieser Stelle einmal darauf schauen, wie berichten eigentlich viele deutsche Medien über die Rassismusdebatte? Machen die das gut oder haben die doch eher Nachholbedarf?
Das kommentiert jetzt Tammy Wolf. Sie ist Vorstandsmitglied bei den neuen deutschen Medienmacherinnen und sie arbeitet als Redakteurin bei Weiß. Und jetzt ist sie live bei Was mit Medien. Schönen guten Abend, Tammy.
Hallo.
Ja, wenn du durch die verschiedensten Medien schmökerst, freust du dich, weil das Thema Rassismus in Deutschland eine ganz neue Aufmerksamkeit bekommen hat? Oder ärgerst du dich eher, weil es nicht so ganz rund läuft?
Es ist ein bisschen von beidem. Also ich freue mich natürlich, der Anlass ist furchtbar, aber ich bin froh, dass wir eine Rassismusdebatte führen, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, gar nicht geführt haben. Und ich finde es gut, dass das nicht als US-Problem abgetan wird, sondern dass wir tatsächlich auch über die Situation bei uns sprechen und viele irgendwie den Ansporn haben, das für die deutsche Situation zu übersetzen. Ich fand es auch super, dass man zum Beispiel bei der Debatte letzte Woche auf Twitter um die Talkshow-Gäste gesehen hat. Also verschiedene Talkshows hatten versucht, irgendwie rein weiße Panels zum Thema Rassismus zu machen. Und dann sind wir stumm gelaufen und dann hat es irgendwie doch noch geklappt, dass man jemanden gefunden hat, den man einladen konnte. Und das fand ich toll, dass wir irgendwie so eine Wegmacht haben und dass da irgendwie so langsam so ein Verständnis für da ist. Ich finde, es hatte auch seine Gruselmomente, also dass irgendwie verschiedene Redaktionen, also beziehungsweise fast alle Redaktionen, so von NZZ bis Süddeutsche, das Wort Rassenunruhen irgendwo im Vorbeigehen untergebracht haben, war nicht okay. Und was mir auch tatsächlich fehlt, ist so ein bisschen das, was darüber hinausgeht, nur von Betroffenheit und Alltagsrassismus zu erzählen. Also im Prinzip so ein bisschen, also es ist auch irgendwie so ein Punkt, wo ich die Kollegen gar nicht so richtig verstehe, weil ich finde, das Thema Rassismus wird derzeit bei uns irgendwie noch nicht so behandelt, wie wir sonst Journalismus machen, also mit irgendwie Analysen und Kommentaren und Einordnungen und welche Stimmen gibt es, sondern es wird so ein bisschen unterkomplex behandelt noch.
Dann lass uns das vielleicht nochmal so ein bisschen aufdröseln. Du hast gerade anfangs gesagt, wir haben eine Debatte, die wir jahrzehntelang eigentlich nicht gesehen haben, und du sagst deswegen auch, wir haben eigentlich so ein Momentum gerade. Wieso und was macht das aus?
Total. Also es wäre ein guter Zeitpunkt, finde ich, gerade, also ich finde es super, dass so viele weiße KollegInnen sich des Themas angenommen haben. Ich finde es super, dass deren erste Reaktion irgendwie ist, auch Betroffene zu fragen, aber ich finde, was fehlt, ist tatsächlich so dieses, dieses journalistische Aufarbeiten, so dieses Intellektualisieren so ein bisschen. Ich glaube, dass das total die Chance wäre, über konkrete Sachthemen auch zu sprechen. Also, weiß nicht, brauchen wir einen Straftatbestand Rassismus? Muss man rassistische Lehrer eigentlich einfach irgendwie gleich mal feuern? So, wie teuer könnte müsste ein rassistischer Kommentar auf Twitter sein? Brauchen wir irgendwie Quoten? Also so, das, eine riesige Bandbreite an Themen. Und ich finde, was gerade viel abgedeckt wird, sind so betroffenen Geschichten. Und ich glaube, ich vermute, das ist auch einfach so ein bisschen einfacher, als sich tatsächlich in dieses neue riesige Feld, auch das in den USA beackert wird, von so vielen Stimmen einzuarbeiten.
Gerade wenn du mal jetzt diese beiden Länder vergleichst, auch USA und Deutschland, wie auch die Berichterstattung aussieht. Du hast gerade beschrieben, was du aktuell wahrnimmst, was man besser machen kann. Aber welchen Stand beobachtest du grundsätzlich beim Thema Rassismus in deutschen Medien, vielleicht auch sogar mit ein bisschen Abstand von jetzt von den jüngsten Ereignissen?
Also es wurde tatsächlich offenbar, wie weit zurück wir sind. Ich schätze so 20 Jahre, 30 Jahre. Andere Kollegen haben irgendwie auf 40 geschätzt. Und das ist natürlich irgendwie einiges aufzuholen. Ich glaube aber, wir könnten das machen. Also ich kann mich noch daran erinnern, 2014 gab es in den USA diesen Essay von Ta-Nehisi Coates, The Case for Reparations. Und ich glaube, da hat er irgendwie argumentiert, man sollte irgendwie mehr Reparationen man sollte Reparationen bezahlen an die Menschen, die von Rassismus betroffen sind und irgendwie jahrzehntelang unter diesem strukturellen Rassismus auch leiden. Und das hat irgendwie diese ganze Debatte um strukturellen Rassismus aufgemacht, weil vorher waren die, auch der Journalismus war irgendwie so, ja, also wir hören gerade zu und eigentlich finden wir das jetzt irgendwie zu krass, jetzt über Geld zu reden und über Sachthemen. Und ich hoffe so ein bisschen, dass dieser Moment auch bei uns kommt, dass wir drüber reden, was muss sich ändern. Und ich hoffe auch, dass irgendwie die Redaktionen langsam verstehen, dass sie vielleicht mit ihrem momentanen Personal das nicht so gut stemmen können, weil es gibt ja einfach auch viel zu wenig JournalistInnen mit Migrationshintergrund, JournalistInnen, die ExpertInnen für Rassismus sind, was nochmal was anderes ist, und JournalistInnen of Color in deutschen Redaktionen. Ich hoffe auch, dass das irgendwie sich so ein bisschen ändert, vielleicht im Rahmen.
Vielleicht da direkt. Da direkt auch anknüpfend, das könnte ja schon einer der Gründe sein. Siehst du noch weitere Gründe, die dafür gesorgt haben oder dazu führen, dass wir momentan eben noch bei vielen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland diesen Nachholbedarf haben?
Also ich glaube, also mein Kollege Malcolm O'Hanwell hat letzte Woche bei Spiegel Online einen guten Artikel darüber geschrieben, dass sich weiße Journalistinnen in Deutschland überhaupt nicht mit ihrem Weißsein auseinandersetzten. Also man denkt so, das Thema Rassismus, das hat irgendwie nichts mit uns zu tun, und das ist aber gar nicht so. Das hat mit uns allen zu tun, jeden Tag, und eben nicht nur mit People of Color. So weiße Menschen können davon auch erzählen, aber die werden halt nicht so in diese Rolle gedrängt. Und ich hoffe, dass sich auch weiße Journalistinnen mehr mit ihrer Rolle jetzt auseinandersetzen einfach. Und dann, also klar, gibt es strukturelle Probleme im Journalismus, dass natürlich viel zu wenig Nachwuchs auf Color gibt, dass es im Mittelbau zu wenig Journalistinnen auf Color gibt, vor der Kamera, hinter der Kamera, eigentlich überall.
Ich glaube, über die Diversität können wir gleich auch nochmal reden. Ich habe aber auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, so welche Unterschiede es gibt. möglicherweise. Liegt es vielleicht auch daran, dass grundsätzlich Deutschland seine Vergangenheit, ich sage jetzt mal Stichwort Kolonialzeit, noch nicht in der Form aufgearbeitet hat, wie zum Beispiel die USA und ihre Sklavenvergangenheit?
Total. Also ich finde es auch immer so ein bisschen befremdlich, wenn so, also ich bin ja auch Deutsche und mir würde das, glaube ich, nicht einfallen. Ich finde es so ein bisschen befremdlich, wenn so weiße Journalistinnen dann immer so dieses Thema wegschieben und sagen, hey, ja, die USA, ist klar, dass die da seit Jahrzehnten drüber diskutieren. Die hatten ja auch die Sklavengeschichte mussten das irgendwie aufarbeiten. Aber wir haben halt irgendwie in Deutschland, also wir haben die Rassenlehre erfunden, wir haben eine Geschichte von Kolonialismus, die nicht richtig aufgearbeitet ist. Schwarze Menschen, das ist eine Opfergruppe im Dritten Reich gewesen, über die total wenig gesprochen wird. Und ich finde das immer so ein bisschen selbstvergessen auch, wenn wir so dieses Thema den USA zuschieben.
Dann lass uns doch auch vielleicht mal schauen, was man auch noch auch machen kann. Also und auch noch mal ein bisschen tiefer hinschauen. Bei den neuen deutschen Medienmacherinnen, da habt ihr ganz frisch ja auch eine Diversity-Erhebung gemacht innerhalb von Redaktionen. Die sind, kann man so vereinfacht gesagt, glaube ich, sagen, sehr akademisch, aber auch sehr weiß. Was sind vielleicht aus deiner Sicht aber auch die bemerkenswertesten Ergebnisse eurer Erhebung?
Also in unserer aktuellen Studie ging es gar nicht so sehr um die Redaktion, sondern hauptsächlich um die Chefredaktion. Und das war tatsächlich ziemlich ernüchternd. Also wir haben, das war eine Anfrage an die Chefredaktion, die haben das selbst dann rückgemeldet, ob sie selbst einen Migrationshintergrund haben und was sie so über ihre Belegschaft wissen. Und von den Chefredakteuren in Deutschland waren es, also wir hatten eine ganz gute Rücklaufquote von 71% und von denen sind 6% haben einen Migrationshintergrund, was einfach zu wenig ist, weil in Deutschland hat jeder Fünfte einen Migrationshintergrund und in meiner Generation, also ich bin Millennial, sind sogar 40%. Also da sind 6% halt einfach zu wenig und von diesen 6% war auch irgendwie, da war keiner von Rassismus betroffen, da war keiner schwarz, da war keiner aus einer muslimisch geprägten Familie, keiner aus einer der also größeren Einwanderergruppen in Deutschland, also türkisch, polnisch, russischsprachig und das ist einfach, also das ist schon ernüchternd, das zu sehen.
Lass uns doch vielleicht zum Schluss noch ein bisschen sensibilisieren. Was kann jeder Medienmacher, Medienmacherin denn vielleicht für sich mitnehmen, um besser mit dem Thema Rassismus umzugehen? Mhm. A, was das Planen von Themen angeht und B, welche Fehler man bei der Umsetzung direkt vermeiden kann.
Also ich finde, man kann tatsächlich an dieses Rassismus-Thema rangehen, wie an alle anderen Themen auch. Man kann mal nachschauen, also klar, schwarze Protagonisten sind super, aber wenn man sich mit einem schwarzen Protagonisten verabredet, sollte man vielleicht einmal irgendwie vorher wissen, ist das jetzt, also nicht alle Schwarzen sind nur Opfer von Rassismus betroffen, es gibt irgendwie konservative Stimmen, es gibt linke Schwarze, es gibt radikale schwarze Aktivisten, also es gibt unterschiedliche Stimmen, ich finde, das könnte man einordnen, man kann irgendwie gucken, wie da die Linien verlaufen und ein wirklich easy win sind so, ist es, die richtigen Begriffe zu verwenden. Also nicht nur das Wort Rassenunruhe, sondern auch das Wort, ich sage es jetzt mal, farbige, kam unfassbar häufig vor, obwohl das einfach irgendwie von vorgestern ist. Und ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen über Corona. Da ging es um so Zellen, die den Corona-Verlauf beeinflussen. Irgendwelche Neutrophile und Killer-T-Zellen und Oberflächenmarker CD8. Und ich dachte mir so, also das scheint, das ist doch irgendwie unser Job, so dieses Fachvokabular A zu übersetzen mit einem Halbsatz, aber trotzdem alles korrekt zu benennen. Das hat nicht mal was mit politisch korrekter Sprache zu tun oder so, sondern einfach mit korrekter Sprache. Und ich finde, zumindest das, also wenn man schon irgendwie so eine schnelle Meldung macht zum Thema oder so, zumindest diese Sorgfalt sollte echt drin sein, so im journalistischen Aufarbeiten von Rassismusthemen.
Sagt die Journalistin Tammy Wolf von den neuen deutschen Medienmachern, Medienmacherinnen. Vielen Dank und dir noch einen schönen Abend.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das fundierte Medienmagazin.
Mode, Food, Reisen, das sind Themen, für die Instagram steht. Instagram steht für Influencer und leichte Inhalte. Sagen wir mal so, Instagram gilt ja nicht unbedingt als das Feuilleton des Internets.
Ja, woran oder? Liegt das? Ja, also ich glaube, unter Medienentscheidern, da hören wir ja oft, naja, so die Instagram-Zielgruppe, die interessieren sich gar nicht für Wirtschaft oder Politik oder Hochkultur. Aber mal so, vielleicht so provokant gefragt, machen sich da Medienhäuser vielleicht nicht ein bisschen zu einfach, weil sie gar nicht so genau wissen, wie sie ein jüngeres Publikum so ansprechen, dass sie sich eben auch für Politik, für Wirtschaft oder andere, ich sage jetzt mal, härtere Themen interessieren.
Und unsere harte These zu dem Thema ist, dass die Nutzer irgendwo zwischen Schule und, sagen wir mal, erster Beförderung, für die gilt, Unterhaltung ist nicht alles. Ich meine, es gibt ja Medienangebote wie zum Beispiel die News-WG vom Bayerischen Rundfunk oder auch Mädelsabende von Funk und dem WDR produziert. Es gibt aber auch sehr fundierte Angebote auf Instagram, die ganz ohne großes Medienhaus im Rücken auskommen.
Und in dieser und der kommenden Woche wollen wir euch ausgewählte Projekte vorstellen, die uns genau unter dieser Facette aufgefallen sind. Wer sind die Köpfe hinter diesen Instagram-Projekten? Den Auftakt, den machen wir jetzt mit dem Thema Wirtschaft. Warum ist es eigentlich ins Wirtschaftsteil doch vorne? Vor einem Jahr hat sich nämlich der Wirtschaftsjournalist Max Nowrot selbstständig gemacht. Sein Ziel: einen eigenen Instagram-Account, auf dem er Wirtschaftsjournalismus für eine junge Zielgruppe macht.
Der Account, der heißt, Achtung, Was mit Wirtschaft, und was Max in dem Jahr gelernt hat, seitdem er am Start ist, das erzählt er uns jetzt, denn er ist live bei Was mit Medien. Guten Abend nach Düsseldorf.
Hallo, schönen guten Abend.
Max, jetzt müssen wir natürlich erstmal unsere Gratulationen aussprechen, und zwar zu diesem fabelhaften Insta-Namen. Wie kamst du drauf?
Ja, also ich meine, ich bin Journalist, deswegen kennt man diesen Satz, man macht was mit Medien. Ich habe nicht sofort, als ich gründen wollte, an meinen Namen Was mit Wirtschaft gedacht, sondern erstmal ein bisschen rumgespielt mit so verkopften Namen wie Bisschen Business oder Bis Jetzt und die immer bei meiner Frau getestet. Die hat mir ziemlich häufig den Vogel gezeigt. Irgendwann habe ich ihr gesagt, wie wär's denn mit Was mit Wirtschaft, weil ich mache irgendwie auch seit 15 Jahren Was mit Wirtschaft, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, BWL studiert und bin Wirtschaftsjournalist. Und da meinte sie, jo, versuch das mal. Klingt irgendwie schön, ist auch offen für viele Themen, und dann habe ich es genommen, und weil es auch noch frei war.
Und da kannst du dich dann auch richtig austoben, richtig ausprobieren. Und wieso kam es eigentlich dazu, dass du gesagt hast, naja, okay, grundsätzlich interessiert es mich, Wirtschaftsthemen auch für eine junge Zielgruppe aufzubereiten, aber dann der Schritt, dann das nicht mit einem großen Medienhaus zusammen zu machen, sondern wirklich auf eigene Faust. Warum das und warum Instagram?
Ja, also ich war bis vergangenen Sommer beim Handelsblatt. Meine jüngste Funktion war dort die Co-Redaktionsleitung von Orange, der Jungmarke vom Handelsblatt. Und da war ja quasi unser täglich Brot schon Wirtschaftsjournalismus für eine junge Zielgruppe. Das heißt vor allem im Kern Menschen zwischen 18 und 35. Das hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Allerdings, wenn man Führungskraft ist von einem Kernteam von 4 Leuten plus ungefähr noch ein Dutzend Freien, hat man nicht so viel Zeit für eigene Sachen. Das wollte ich ändern. Das war irgendwie der erste Impuls zu sagen, ich könnte auch mal wieder vorne auf die Rampe gehen und wieder selber Journalismus pur machen. Und warum ich es dann komplett selber gemacht habe, hatte noch 2 andere Gründe. Einmal hat es mich irgendwie schon länger gereizt, so mal komplett die Verantwortung zu übernehmen für ein Projekt und eben Gründer zu werden. Und dann kam noch eine Sparwelle beim Handelsblatt hinzu, wo unsere Redaktion ziemlich arg gestutzt wurde, wo ich mich auch nicht mehr so drin wiedergefunden habe. Und das war dann die letzte Initialzündung. Und ich wusste von Anfang an, dass soziale Medien irgendwie der beste Ort sind, um zu starten. Ich war mir nicht sicher, fange ich mit YouTube an oder mit Instagram. Und ja, viele Freunde haben mich ermutigt, Insta zu wählen, obwohl ich noch nicht mal einen Account hatte bis August 2019. Mir war das Medium völlig fremd. Aber die haben halt gesagt, pass mal auf, da sind alle Leute, die du erreichen willst. Und es ist ein relativ leichter Einstieg. Und das hat mich motiviert, dann mal loszulegen.
Bevor wir nachher auch noch über YouTube reden, lass uns jetzt erstmal über Instagram sprechen. Wenn du auch schaust, wie du deine Themen findest und vor allen Dingen dann aber auch für Instagram aufbereitest, wie unterscheidet sich das möglicherweise auch von dem, wie du vorher über Wirtschaftsthemen berichtet hast?
Also ich sag mal, was gleich ist, dass ich halt schon in die Medien schaue und gucke, welche Themen sind aktuell weltbewegend und in den Nachrichten, aber viel wichtiger ist bei sozialen Medien die Frage, worüber reden denn eigentlich die Leute, die ich erreichen will? Ich stelle mir dann immer Menschen vor, die meinem Kanal folgen und idealerweise das Thema dann auch abends bei Freunden zu Hause oder bei einem Bierchen in der Bar besprechen. Und ganz wichtig ist die Frage, was bedeutet denn eigentlich dieses Thema für mich? Und da fallen schon mal relativ viele Themen raus, die zwar in den Medien sind, aber die dieses Kriterium nicht erfüllen. Und so habe ich mir dann immer ein Thema rausgepickt, aufgehängt an einem spannenden Unternehmen oder an spannenden Personen, um halt so einen bestimmten Trend möglichst konkret zu erzählen.
Und wenn wir dann nochmal schauen, was die Aufbereitung selbst auch angeht, was würdest du sagen, was klappt gut, was klappt nicht so gut auf Instagram?
Also grundsätzlich, glaube ich, klappt gut. Das muss man aber natürlich auch wollen, wenn man sich selber vor die Kamera stellt, setzt oder davor läuft, wie auch immer, jedenfalls sein Gesicht zu zeigen und seinen eigenen Kopf mit den Themen zu verbinden, weil das schafft einfach einen Wiedererkennungswert und man hat irgendwie diesen Kumpeleffekt oder großen Brudereffekt, wie auch immer, jedenfalls, dass man der Person gerne zuhört und über die zu den Themen findet. Und dass man halt Themen nicht zu kompliziert erklärt, sondern irgendwie locker und gerne auch irgendwie emotional, humorvoll oder mit ja, vielleicht auch mal traurigeren Dingen, aber immer dran denken, es ist auch eine Spur Unterhaltung und eben nicht nur harte Fakten.
Interessant, dass du jetzt das alles sehr aus deiner Nutzerperspektive erklärst. Welche Rolle spielt denn deine Community?
Also die haben mir von Anfang an auf jeden Fall erstmal viel auf die Schulter geklopft. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, ich habe vorher beim Handelsblatt irgendwie Artikel gehabt, die dann mehrere 10.000 Mal gelesen haben. Wenn du bei Instagram startest, dann schon am Anfang vielleicht mal nur 50 oder 100 Leute rein und man denkt sich schon so, Alter, wofür habe ich das hier eigentlich gerade gemacht? Nur wenn dann die Leute aber dir so ein intensives Feedback geben und sagen, hey, das ist irgendwie cool, das spricht mich an, das bietet mir einen Mehrwert und übrigens, wenn du noch dieses und jenes verbesserst, dann wird das noch besser, dann ja, haben die mir halt auch total dabei geholfen, sag ich mal, diese Ultras von Anfang an, die dabei waren, die auch immer noch dabei sind, diesen Kanal zu dem zu machen, was er wurde. Also ohne die Community kommt man gar nicht vorwärts, weil man startet ja irgendwie wie so ein Kind, das Laufen lernt, fällt ständig auf die Nase und wird von denen dann aufgebaut und kriegt wirklich gute Tipps, was man verbessern kann.
Jetzt hast du ja vorhin selbst beschrieben, aus welchen Gründen du Instagram auch als Startpunkt eigentlich für dein eigenes Projekt gewählt hast. Was sind denn aber auch deine Wachstumsstrategien, um eben auch noch mehr rauszumachen und auch mehr Menschen zu erreichen?
Also es ist grundsätzlich schwierig, heutzutage auf Instagram groß zu werden. Ich habe mir sagen lassen von Leuten, die ja schon vor 5 bis 7 Jahren angefangen haben, da war das irgendwie so mit Fingerschnips, wurde man halt von sich aus größer. Jetzt muss man vor allem, das ist meine Erfahrung, mit anderen bekannten Influencern oder eben Kanälen zusammenarbeiten. Und so ein bisschen wie, wenn ein Rapper erfolgreich werden will, dann lässt er sich ja auch erstmal featuren mit irgendwelchen anderen Artists. Ist das bei Instagram auch so? Idealerweise empfehlen die dann einen weiter, wenn die in meinen Stories auftauchen und schicken einen Teil ihrer Community bei mir vorbei. Und wenn die es cool finden, dann bleiben die da. Und so habe ich halt dann, das kann man nicht wirklich planen, aber wenn man mal dieses Thema und die coole Person dazu hatte, doch immer wieder so einen Boost gehabt, der mich jetzt auf die knapp 3.000 Follower gebracht hat.
Da lass uns doch mal einfach nochmal auch jetzt ein mögliches Vorteil von Medienmanager rausholen, ja? So nach dem Motto, ach ja, die junge Zielgruppe, die interessiert sich nicht für Politik und Wirtschaft. Könnte es vielleicht auch daran liegen, dass Wachstum gar nicht so einfach ist?
Ja, gut möglich. Also einerseits ist Wachstum nicht einfach, aber auch Monetarisierung, wie wir es halt klassisch kennen aus dem Mediengeschäftsmodell. Ich gebe Reichweite und bekomme dafür Werbeplätze. Das ist auf Instagram ja nicht so leicht. Wenn, dann ist es eben eher über dieses neue Modell des Sponsoring oder eben, dass jemand aktiv für ein Produkt wirbt. Das ist aber bei Journalismus eh nicht möglich. Deswegen kann ich es verstehen, dass es irgendwie bei dem Geschäftsmodell Vorbehalte gibt und bei der Reichweite, aber was das Interesse betrifft, kann ich da nur alle Vorurteile widerlegen, weil ich sehr häufig gespürt habe, dass sich Leute vor allem für Wirtschaft interessieren, wenn es sie eben in ihrem Alltag berührt.
Wenn wir nochmal auf deinen Alltag schauen, du machst das Ganze jetzt ungefähr ein Jahr, wie aufwendig ist das Pflegen eines Insta-Kanals, so wie du ihn machst?
Das ist deutlich aufwendiger, als ich das gedacht habe. Der Algorithmus fordert einen ja insofern schon, weil sämtliche Inhalte eigentlich nach 24 Stunden verschwinden, die man in Stories postet. Und die Stories sind ja das, wo die Leute intuitiv am ehesten reinschauen. Das heißt, wenn ich eine gute Story machen will, dann plane ich mir da schon mindestens 5, manchmal 6 oder 7 Stunden ein. Das heißt, dann ist der Arbeitstag schon fast wieder rum.
Du hast ja gerade schon erwähnt, dass es gar nicht so einfach ist, direkt zu monetarisieren, sondern dass es natürlich prima ist, weil man dann halt auch sehen kann, was du als Journalist alles so machen kannst. Jetzt bist du gerade aber auch stärker bei YouTube aktiv, weil es dort mehr Monetarisierungsmöglichkeiten gibt. Ist das noch so ein Defizit von Instagram? Was würdest du dir konkret wünschen von der Plattform, die das dann auch vielleicht interessanter für Kreatoren oder Inhalteerstellern das zu machen, um dort nicht zwangsläufig auf Schleichwerbung setzen zu müssen?
Tja, also bei YouTube hat man es ja irgendwie gut geschafft, dass Leute es akzeptieren, dass Werbung vorher eingeblendet wird oder sogar zwischendurch oder mit Bannern und dass eben die Creator zumindest mit ein paar Pennies dafür vergütet werden. Bei Instagram die vielen Wochen und Monate Arbeit, die ich reingesteckt habe, die zahlt mir Mark Zuckerberg jedenfalls nicht. Vielleicht könnte man dann schon, ich meine, wer die Plattform nutzt, sieht ja die ganze Werbung, so irgendwie hinkriegen, dass zumindest ab einer gewissen Reichweite, keine Ahnung, 2000 Follower oder so, die Leute mal vergütet werden, auch wenn es am Anfang jetzt kein Vermögen ist, aber um zumindest zu zeigen, dass Leute, die da Content machen, der wirklich gut ist, der die Leute dabei hält, der für Engagement sorgt, dass das auch belohnt wird. Weil ich glaube, damit würde man ja auch erreichen, dass weniger Quatsch da publiziert wird und mehr auf gute Inhalte gesetzt wird.
Dann lass uns zum Schluss vielleicht auch nochmal auf ein anderes aktuelles Medienthema der Woche schauen, was irgendwie auch ein Wirtschaftsthema ist. Wir gucken mal auf den Spiegel und das junge Format Bento. Der Spiegel hat da nämlich bekannt gegeben, dass sie bei dem Format im Herbst den Stecker ziehen möchten. Angeblich, weil seit Beginn der Corona-Pandemie die wirtschaftliche Grundlage fehle, um das Angebot zu betreiben. Wenn du das hörst, was denkst du über das aus?
Also mich hat es betroffen, als ich das vorgestern gelesen habe. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit allen Führungskräften von deutschen jungen Medien, weil wir mal vor einem Jahr einen Workshop hatten. Da ist natürlich auch die Chefin von Bento dabei und wir haben ja sozusagen alle im Kollektiv kondoliert und gesagt, ey, schade, weil journalistisch ist es das beste Bento, was es je gab, aber betriebswirtschaftlich ist es natürlich super schwer. Alle Firmen kürzen im Marketingbudget und vor allem haben ja im Moment Firmen kein Interesse daran, neue Leute einzustellen, sondern wollen eher ihre Mitarbeiter halten. Und gerade so junge Medien haben ja davon gelebt, dass Firmen bei denen sich als zum Beispiel cooler Arbeitgeber präsentieren oder Stellenanzeigen schalten. Und wenn das wegbricht, dann hat natürlich so ein 16-Leute-Team ein großes Problem. Ich denke, das wird auch noch die anderen Z und wie sie alle heißen, treffen, weil die ernähren sich ja ebenfalls aus dem gleichen Topf. Aber trotzdem glaube ich halt daran, dass die Idee, dass man diese Zielgruppe, wie ich sie auch ansprechen möchte, 20 bis 35 irgendwie besser erreichen kann, indem man auch erstmal ein junges Team hinsetzt und die auch mal irgendwie machen lässt, kreativ werden lässt und denen vertraut, dass sie es hinkriegen. Nur da muss man auch bei der Vermarktung jetzt natürlich noch kreativer sein als vorher.
Sagt Max Nowroth. Sein Account heißt Was mit Wirtschaft. Instagram.com/wasmitwirtschaft könnt ihr euch da anschauen, wie er Wirtschaftsjournalismus auf Instagram macht. Und wir sagen herzlichen Dank für den Blick hinter die Kulissen.
Danke euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Das seriöse Medienmagazin. Wir haben heute tatsächlich einen Blick mal auf Instagram-Accounts, die sich mit Themen beschäftigen, die vielleicht nicht ganz so erwartet sind auf der Plattform.
Zum Beispiel Politik oder Wirtschaft. Wirtschaft haben wir gerade schon drüber gesprochen mit Max, der uns von seinem Account berichtet hat, was mit Wirtschaft. Jetzt reden wir über einen anderen Instagram-Account, den man vielleicht auch was mit Politik nennen könnte. So heißt er aber nicht. Der Account heißt insta.politik und genau darum geht's da, nämlich um Politik, eben aber auch Instagram-gerecht aufbereitet, quasi direkt ganz frisch aus dem Bundestag. Nino und Lara sind die beiden, die diesen Account betreiben. Und ich glaube, das ist spannend, da auch nochmal genauer hinzuschauen, Daniel. Du hast ja heute schon mit denen vor der Sendung gesprochen.
Ja, das ist ja echt so ganz interessant. Herr Perl und ich haben gerade mal so überlegt, so in unserer Studienzeit, da haben wir viele Kommilitoninnen und Kommilitonen gehabt, die so auch mal ein Praktikum im Bundestag gemacht haben. Und die waren ganz fasziniert. Und haben gesagt, der Politikbetrieb, der ist echt spannend. Da müssten viel mehr drüber wissen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Motivation von Nino und Lara, dass sie gesagt haben, hey, das Thema Politik auf Instagram, das passt für uns, das setzen wir jetzt um. Sie sind schon seit einiger Zeit am Start und ich habe sie gefragt, ob sie mir ein bisschen mal so aus dem Nähkästchen plaudern können, was sie eigentlich dazu bewegt, jetzt schon seit 2017 aus dem Bundestag zu berichten, was sie in der Zeit gelernt haben. Und ich habe sie auch tatsächlich heute Nachmittag getroffen. Wir haben uns nämlich so zwischen dem Abgeordnetenhaus und dem Reichstag, sind so Treppen direkt in der Spree, zwischen zwei Regenschauern verabredet, damit wir auch uns Corona-gerecht auf Abstand interviewen
also
konnten.
Frischluftmäßig.
Ja, nämlich also besser als jetzt hier nur alle nur per Telefon gerade aktuell reinholen zu können. Das war sehr informativ, was sie tatsächlich über ihren Account sagen können und auch wie sich zum Beispiel das Verhältnis der Politiker zu Instagram im Laufe der Zeit verändert hat. Hören wir mal rein. Bei eurem Kanal Instapolitik bekommen wir einen Blick hinter die Kulissen des Bundestags. Wie kommt ihr da überhaupt rein, dass das überhaupt möglich ist?
Also es hat alles vor etwa circa 3 Jahren angefangen. Wir haben uns kennengelernt in einem Abgeordnetenbüro. Und damals haben wir uns überlegt, wie wäre es denn möglich, Politik in einfacher Sprache zu erklären. Und da wir ja vor Ort einmal tätig sind, wie kann man das verbinden? Und daraus ist unser Account insta.politik entstanden.
Warum habt ihr euch für Instagram entschieden?
Naja, also man muss dazu sagen, vor ungefähr 3 Jahren war politisch noch sehr wenig los bei Instagram und auch wenige Politiker waren dort aktiv. Und für uns beide war es einfach die Plattform, wo wir einfach am meisten Zeit verbracht haben. Und deswegen lag das für uns auf der Hand.
Was ist denn so für euch das Ziel dahinter? Ist es so ein bisschen, weil ihr selber fasziniert von Politik seid und dann gemerkt habt, hey, hier passiert so viel, das müsste man doch auch anderen jungen Menschen, jungen Erwachsenen näher bringen? Also vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen in eure Motivation mitnehmen.
Also das ist schon ganz richtig. Unsere große Leidenschaft ist die Politik. Und wir haben uns zur letzten Bundestagswahl haben wir gedacht, warum gehen so wenig Bekannte von uns eigentlich wählen? An was liegt das? Und haben wir recherchiert und es hieß immer, die Sprache ist zu komplex. Und viele Menschen, es müssen nicht unbedingt junge Menschen sein, haben ein Problem, sich vielleicht in einem gewissen Alter noch mit Politik zu beschäftigen. Vielleicht ist auch eine Angst, die dahinter steckt. Und haben wir gedacht, wie könnte man das verbinden, zu motivieren, für Politik ein Interesse zu wecken und auch an demokratischen Prozessen.
So wie ihr eure Inhalte auswählt, bei euch geht es jetzt nicht darum, irgendeine politische Meinung zu verbreiten, so wie man das ja häufig auch in sozialen Netzwerken eher mitbekommt, sondern ihr habt euch für einen anderen Weg entschieden. Wie genau wählt ihr eure Inhalte aus? Was macht ihr genau?
Genau, also uns ist sehr wichtig, immer Fakten zu liefern. Und wir möchten im Prinzip komplexe Inhalte so darstellen, dass es für jeden verständlich ist und auf dessen Basis sich jeder eine eigene Meinung bilden kann.
Beispielsweise nehmen wir doch jetzt mal die Ausschussarbeit. Es gibt im Deutschen Bundestag 24 Ausschüsse, zum Beispiel Recht und Verbraucherschutz. So, und aber um Gesetzesvorlagen erstmal zu verstehen, muss man ja erstmal wissen, wie arbeitet so ein Ausschuss. Und das sind zum Beispiel Themen, wo wir die Basis der Politik erstmal abbilden. Funktionen, Arbeitsweisen von Ausschüssen, bestimmte, wie sagt man denn, Positionen von Abgeordneten auch. Was macht denn eigentlich ein parlamentarischer Geschäftsführer? Was ist das? Und so schaffen wir Verständnis dahinter, um anhand dieses Basis-Faktenwissens die Meinung dann erst zu bilden.
Man sieht euch an, dass ihr da richtig Spaß dran habt, dass ihr da richtig fasziniert seid. So. Aber das, glaube ich, erstmal so rüberzubringen, weil allein erstmal die Begrifflichkeiten könnte ja für viele, sagen wir mal, eher ein bisschen staubtrocken klingen.
Naja, also unsere Follower sind von bis. Wir haben Follower, die sind eher so oberflächlich an Politik interessiert, aber auch viele Abgeordnete folgen uns zum Beispiel. Und wir versuchen immer ein sehr breites Spektrum abzubilden in unseren Berichten, sodass quasi für jeden was dabei ist. Das ist immer faktengenau, geht auch teilweise sehr tiefgreifend, aber auch für diejenigen, die sich eher oberflächlich interessieren, ist was dabei.
Wenn ihr mal so ein bisschen auf die Reaktionen schaut, was nehmt ihr von eurer Community mit? Was sagen die euch? Was habt ihr da so über die Zeit noch gelernt?
Also ich würde sagen, wir haben ein recht freundliches Publikum. Überwiegend gibt es positives Feedback. Negatives Feedback wären zum Beispiel Leute, die uns dann fragen, warum wir noch keinen AfD-Politiker interviewt haben. Da sind wir aber ganz ehrlich, wir beantworten das und sagen, wir konnten uns bis jetzt noch nicht entscheiden. Das wäre zum Beispiel Kritik. Aber ansonsten sind wir eigentlich sehr dankbar und nehmen auch Vorschläge auf. Wenn jetzt jemand sagt, mach doch bitte mal ein Video zum Klimapaket. Was ist denn das eigentlich ganz genau? Da beschäftigen wir uns damit.
Wie reagieren denn tatsächlich die Politiker auf eure Arbeit? Kann man da so eine Entwicklung feststellen? Vor 3 Jahren noch Insta was und jetzt ja, ich bin dabei? Oder wie sind da so die Reaktionen auf eure Arbeit?
Also man muss sagen, wir haben ja jetzt schon eine ganze Reihe Politiker interviewt. Zum Beispiel Ralf Brinkhaus, Philipp Amthor, Frau Göring-Eckardt. Über fast alle Parteien hinweg sind wir da aktiv und wir stellen fest, dass wir stellen natürlich viele Anfragen zu Themen, die behandelt werden, aber uns fragen jetzt mittlerweile auch schon Politiker, die gerne mit uns ein Interview machen möchten. Das freut uns natürlich sehr. Und wie Nina auch vorhin meinte, wir haben schon, wir sind ausgebucht für die nächsten Wochen. Aber ja, wenn jemand Interesse hat, zuhört, sehr gerne.
Was habt ihr denn in der Zeit über das Vermitteln von Inhalten oder Erzählen von Geschichten auf Instagram gelernt?
Das ist eine sehr gute Frage. Am Anfang haben wir uns etwas schwer getan, weil wir wollten den Inhalt auf 60 Sekunden pressen. Weil YouTube, haben wir uns auch im Vergleich angeschaut, sind ja immer so, sagen wir mal, so 10 bis 15 Minuten locker. Aber wie sieht es aus mit snackable Content für, wenn man mit der Straßenbahn mal unterwegs ist und vielleicht nur eine Minute Zeit hat? Und da war es extrem schwer für uns, komplexe Themen in 60 Sekunden zu gestalten. Nun gibt es ja ein neues Format, IGTV bei Instagram, sodass wir die Interviews mit Abgeordneten zumindest nicht mehr in 1 Minuten Videos hintereinander schalten müssen und dann, dass dann geswiped werden muss, sondern wir können sie am Stück 10 Minuten maximal dann posten. Und das ist eine enorme Erleichterung und lässt uns etwas Spielraum.
Was wir auch festgestellt haben, ist, die Leute möchten gerne mitmachen. Also die möchten gerne nach ihrer Meinung gefragt werden. Wir machen zum Beispiel regelmäßig Quiz-Formate in den Stories. Wir machen immer Abstimmungen. Wir machen zum Beispiel auch, dass wir am Ende eines Videos sagen, und was haltet ihr denn davon? Schreibt uns doch mal eure Meinung. Das machen wir in den Story-Formaten oder auch in den Kommentaren. Und da ist uns die Community sehr wichtig.
Ich finde das auch irgendwie so ein bisschen schön zu sehen bei den ganzen Beispielen, die wir uns ja diese Woche, nächste Woche in Was mit Medien anschauen, dass halt eben auf Instagram Platz nicht nur für Reisen, Boulevard und ich sag jetzt mal so Influencer-Zeugs ist. Würdet ihr euch wünschen, dass da vielleicht noch mehr passiert oder hat es am Ende dann doch so seine Grenzen, was man auf Instagram inhaltlich machen kann?
Also ich würde sagen, jedes Thema hat seine Berechtigung. Also es gibt Reiseblogs, es gibt Fitnessblogs auf Instagram, die gehören genauso dazu. Aber nichtsdestotrotz finden wir ab und zu ein bisschen mehr vielleicht für Politik und gerade auf Instagram, was man ja gar nicht damit verbindet, wäre doch nicht schlecht. Und deswegen denke ich, wenn noch mehr dazukommen, ist es ganz gut. Und wenn es so bleibt, ist es auch nicht schlecht. Ist für jeden was dabei.
Ja, ich glaube auch, also wir würden uns selber schon auch als Influencer bezeichnen und uns ist es wichtig, dass die Leute bei uns was mitnehmen. Also das ist eigentlich der Grund, warum wir das machen, was wir machen. Und aber wie Nine meinte, alle anderen haben genauso ihre Berechtigung.
Und das ist wahrscheinlich auch nur ein Vorurteil, dass sich jüngere Menschen, jüngere Erwachsene überhaupt nicht für oder nur für Unterhaltung interessieren. Ja.
Also ehrlicherweise, wir sind der Beweis dafür, dass sich Menschen nicht nur für Beauty und Klamotten interessieren. Deswegen können wir so nicht bestätigen.
Kann doch auch beides zusammen vereinen. Beauty und Politik.
Sagten heute Nachmittag Nina und oder Nine und Lara und ihr Politik-Account findet ihr instagram.com/insta.politik und dort könnt ihr dann auch in die Welt der Politik mit ihnen zusammen eintauchen und auch viel hinter den Kulissen des Bundestags erfahren. Das waren die ersten zwei Projekte, die wir vorgestellt haben. Nächste Woche gibt es noch einen Nachschlag inklusive also einen kleinen Crashkurs, Geschichten auf Instagram erzählen. Den packen wir auch noch dazu, Herr Perler.
Da muss ich aufpassen, glaube ich. Ha. Wobei ich auch schon mitgenommen habe, wir sollten mehr darüber reden, hier Beauty und Medien zu vereinen. Ich wäre voll dabei.
Ja, auch da gäbe es wirklich viel zu tun. Ach ja. So, Herr Peller.
Ja.
Spielen wir ein Ründchen?
Ich bin ganz ohr. Oh, okay.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Herr Peller hat drei Fragen. Ich habe drei Fragen. Wir stellen sie uns gegenseitig, um unser Medienwissen der Woche mal so ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen. Und es war wirklich eine interessante Medienwoche.
Ja, kann man sagen.
Muss man wirklich sagen. Viel passiert, viel jubiliert, viel getrauert, viel skandalisiert. Willst du anfangen?
Ja, lass uns ein bisschen mit so einem Trauerthema anfangen, über das wir vorhin schon ganz kurz mit Max auch gesprochen haben, nämlich mit dem Aus von Bento. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wenn Bento jetzt sozusagen nicht mehr da ist, welche Chefredaktion ist dann eigentlich arbeitslos? Und da hatte ich so ein kleines Aha-Erlebnis und dann habe ich gedacht, frage ich dich das eigentlich mal, wer ist denn eigentlich die Chefredaktion oder in der Chefredaktion von Bento?
Also,
soll ich dir ein bisschen helfen?
Frauke und Ole sind es ja, glaube ich, nicht mehr. Die sind ja so vom gefühlten Jahr aufgestiegen innerhalb des Spiegel-Universums. Und jetzt gibt es dann eine neue Chefredaktion, glaube ich. Also bekannte Namen, die jetzt dort den Laden schmeißen noch. Aber ich weiß, hab's total verdrängt, wie die heißen.
Ich finde ganz spannend, dass man nämlich das genauso denkt, dass aber eigentlich die Chefredaktion von Bento die gleiche Chefredaktion ist wie die von Spiegel.
Ach
Ach so, ich dachte noch gerade kurz, ja, dass die sich eine eigene Chefredaktion haben, aber...
Ja, das war ein bisschen eine Fangfrage.
So eine Fährte wird mich doch der Herr Pähler nicht locken.
Ich mal so ein bisschen auf die Fährte locken, ja genau. Also tatsächlich sind Steffen Klusmann, Barbara Hanse und Clemens Höges, die Spiegel-Chefredakteure, sind auch die Chefredakteure von Bento, weil im Grunde Bento eigentlich als ja, Ressort sozusagen da unterwegs ist, wenn man so will.
Naja, übrigens
kann ich dir leider nicht geben.
Stichwort Barbara Hanse, könnte ich mal die Geschichte erzählen, wie ich im Silicon Valley ihr in einem Fahrzeug auf den Fuß getreten bin. Das kann ich noch, könnte ich an dieser Stelle erzählen. Oder aber dich fragen, zu welcher Uni sie gegangen ist. Aber
das könnte ich sogar beantworten, ich, weil wir ja sogar am gleichen Institut studiert haben. Wobei ich da so ein bisschen der Erstklässler war, während sie schon die Viertklässlerin war, um so bildlich gesprochen.
Ja, und aber das will ich alles gar nicht von dir wissen, Herr Pähler, oder auch gar nicht erzählen, sondern ich habe eine Bento-Frage tatsächlich auch für dich rausgesucht.
Ich habe auch gleich noch eine Bento-Frage. Ich hoffe, es ist die gleiche.
Und zwar hat Bento auch ja die unterschiedlichsten Arbeitstitel gehabt, bevor es dann losging. Ich nenne dir drei und ich möchte wissen, welcher dieser Arbeitstitel falsch ist.
Okay.
A. Bällebad.
Zwei sind richtig, heißt es. Bällebad.
Ja. Mhm. B. Fuck yeah. Oder C. Gen on. Bällebad, Fuck yeah oder Gen on.
Also ich fange mal vorne an.
Ich habe übrigens...
Bällebad.
Ich habe übrigens...
Ist richtig.
Alle diese Begriffe gegoogelt.
Ja, ist klar.
Es war nicht immer so glücklich. Naja, da wissen halt jetzt die Administratoren also hier beim Deutschlandradio
auch Bällebad war Bescheid. Auf jeden Fall war eine Variante, die dabei war.
Mhm.
Und
vielleicht.
Sage ich. Und wie waren die anderen beiden nochmal? Fuck you?
Yeah.
Yeah?
Ja, fuck yeah.
Fuck yeah, das war's nicht.
Und, sag was ich. Noch?
Was war das? Ach, zwei waren es nicht.
Nee, einer war es nicht. Und Gen
ja,
On.
Ja.
Gen On für Frauen und Männer zwischen 18 und 30 Jahren, die im Internet sind.
Ich glaube, fuck yeah, war es nicht.
War es nicht. Mhm. Das ist leider falsch, Herr Pähler.
Ah.
Gen On habe ich mir ausgedacht.
Ah, okay.
Ich meine, der Slogan Frauen und Männer zwischen 18 und 30 Jahren, die mit dir zu Hause sind, das wurde zum Start 2015 postuliert. Aber tatsächlich gab es mal kurzzeitig den Arbeitstitel Fuck yeah, Quelle Internet.
Du hast eine fantastische Überleitung mir gerade bereitet zu meiner nächsten Frage, weil du den Start von Bentum im Oktober 2015 schon erwähnt hast.
Ja.
Und wir haben ja vorhin auch schon, als wir mit Max gesprochen haben, da hat er ja auch einen ähnlichen Ableger von der Zeit, nämlich Z sozusagen genannt. Und überhaupt ist ja so rund um die Gründung von Bento und Z, das war beides 2015, so viel kann ich verraten, ja viel passiert so, was diese jungen Ableger angeht. Und jetzt habe ich hier mal fünf Stück insgesamt mitgebracht. Bento, Jetzt, Z, BuzzFeed Deutschland habe ich noch dazu genommen und Noise, ja, vom Bild.
Mhm.
Bring mir die doch mal in die Reihenfolge ihrer Gründung von alt nach jung. Und ich sage, einen Tipp gebe ich hier dazu, ich rede von Jetzt quasi in der jetzigen, also in der aktuellen Fassung, weil das gibt es ja eigentlich als Magazin-Begleit-Website schon viel, viel länger, sondern nach dem Relaunch sozusagen.
Und bei BuzzFeed, was zählt da? Der Deutschlandstart oder der
News-Start? Ja, der Deutschlandstart.
Also was haben wir hier? BuzzFeed, ne?
Ja, BuzzFeed, Bento, Jetzt, Z und Noise.
Okay, ich hab's gleich.
Googlest du es gerade?
Nein, ich wirklich nicht.
Hast du das in einen Algorithmus?
Nein. Ich musste mir das nur in die richtige Reihenfolge schreiben, damit ich das nicht falsch jetzt rezitiere. So, okay. Ich sage, also als erstes war Neustar, dann kam BuzzFeed Deutschland, dann kam Bento, dann kam Z und dann jetzt Relaunch.
Also ich glaube, da war jetzt gerade nichts dran richtig. Also zuerst von dir, also wie gesagt, aber sehr schön, dass du das alles mitgeschrieben hast.
Ja.
Ich löse kurz auf, wie gesagt, also jetzt quasi in der aktuellen Fassung, also zuerst war BuzzFeed Deutschland da, Oktober 2014, dann kam im Juli 2015 Z, im Oktober 2015 Bento, im Januar 2016 dann jetzt in der gerelaunchten Fassung und Februar 2017 Noise. Also was du als Ältestes vermutet hast, ist das jüngste Angebot.
Aber das ist, glaube ich,
am längsten überlebt.
Es ist aber auch am schnellsten wieder verschwunden, ne?
Deswegen ist schon weg, ne? Gibt es das noch? Doch, gibt es, glaube ich, noch.
Neues,
oder?
Nee.
Ist das so? Ist das eine ausgehöhlte Website, die es noch gibt? Ich habe das doch heute irgendwo gesehen.
Wenn man ganz ehrlich ist, ist ja von E10 ja allen nicht so gut. Z zum Beispiel ist ja nochmal positiv aufgefallen im Sinne von, dass sie jetzt es mit nachhaltigen Abos vor einigen Monaten ausprobiert haben, also dass sie so auch eigenen Plus-Content haben, wo sie auch so ein bisschen Thema Umweltschutz dort mit unterbringen. Aber ob das am Ende klappt, also ich will es jetzt nicht heraufbeschwören, aber wenn man sich so die wirtschaftliche Lage anschaut, dann wird es vermutlich dort auch Diskussionen geben in den nächsten Monaten. Aber mal gucken, wir werden es beobachten.
Schauen wir mal. Mhm. Also, du bist dran, du hast noch eine Frage.
Auf jeden Fall muss es ja irgendwie in Zukunft auch für Angebote mit jüngeren Zielgruppen haben. Ja, ich habe sogar noch zwei Fragen. Ich habe erst eine gestellt, obwohl wir hier schon so ewig quatschen, schon 7 Minuten.
Kein Problem.
das setzt mich jetzt hier ein bisschen unter zeitlichen Druck, denn es ist ein Thema. Man muss ja ein bisschen sagen, also Caroline Kebekus, egal ob man jetzt ihren Humor teilt oder nicht, sie verdient sich gerade ihre Meriten als Medienjournalistin. Sie hat in der letzten Woche in ihrer ARD-Show den Finger in die Wunde gelegt und hat einen Brennpunkt zum Thema Rassismus gemacht, weil es ihn ansonsten nicht gegeben hätte. Ja, das fand ich schon ziemlich gut. Und jetzt hat sie ein neues Bit veröffentlicht. Auf YouTube ist es schon hochgeladen, auch jetzt in ihrer aktuellen Show im ersten, wo sie sagt, sie haben eine Samstagabendshow, aber niemand, der sie moderiert, weil Kai Pflaume gerade keine Zeit hat, dann haben wir die Lösung für sie. Frauen, rufen sie an. Und sie spielt ein bisschen darauf an, was Volker Herres, der ARD-Programmdirektor oder der Programmdirektor des Ersten am Wochenende in einem Jubiläumsinterview mit ich glaube, Bild am Sonntag war es, ne? Nicht Bild.
Ja, Bild am Sonntag.
Dann da veröffentlicht hat. Eva Schulz hat es auch geretweetet und sich ihren Ärger Luft gemacht, dass man den Eindruck hatte, dass im Ersten es nur Männer als Showmaster schaffen. Und auch das Überschrift des Interviews ist, hat die ARD ein Frauenproblem? So. Und da gab's.
Ist das die Frage?
Das ist eine lange Herleitung. Es tut mir leid. Und meine Frage ist, es ist ganz einfach. Es ist eine Volker Herres-Frage. Und zwar ist ein Tweet zu diesem Programmdirektor von Eva tatsächlich auch sehr bezeichnend. Und zwar möchte ich von dir wissen, wie lange ist der eigentlich schon Programmdirektor im Ersten?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber schon länger. Mhm. Und deswegen sage ich seit 2007.
Respekt, Herr Peter. 2008 wäre es gewesen.
Ah, den Punkt war total geraten.
Den Punkt gebe ich dir trotzdem.
Vielen Dank. Dann mache ich ganz schnell hinten raus noch eine ARD und
Nee, keine Zeit mehr, Herr Peter.
Ach, schade.
Ich wollte
alle ARD-Vorsitzenden abfragen und dann die Weiblichkeitsquote errechnen lassen. Schade.
Das wäre aber gegangen. Das machen wir dann in der nächsten Woche. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.